Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Gelingt in Syrien ein friedlicher Übergang der Macht? Das ist im Moment wohl eine der entscheidendsten Fragen nach dem unerwartet raschen Sturz des Assad-Regimes. Die siegreichen Islamisten versuchen mit einer Übergangsregierung zumindest für ein Stück Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Von Beirut im Libanon aus hat sich unsere Korrespondentin Anna Osius jetzt auf den Weg nach Syrien gemacht. Heute Morgen haben wir sie in der Hauptstadt Damaskus erreicht und nach ihren ersten Eindrücken gefragt.
Wir waren überrascht, dass das normale Leben nach Damaskus zurückgekehrt zu sein scheint. Zumindest ist Verkehr auf den Straßen, die Leute gehen einkaufen. Gleichzeitig herrscht auf dem Hauptplatz in Damaskus Innenstadt Feierstimmung. Dort steht ein verlassener russischer Panzer, der begeistert von Kindern und Jugendlichen erklommen wird. Da wird gefeiert, da wird auch aufgeräumt, weil überall noch Patronenhülsen rumliegen. Und es gibt vereinzelte Demonstrationen, wo es dann auch heißt, Al-Julani, also Anführer der HTS-Miliz, jetzt hol uns doch als nächstes Deir-ez-Zor, eine Stadt, die mittlerweile von den Kurden kontrolliert wird. Das sind schon leichte Hinweise auf das, was kommen könnte. Insgesamt also einerseits Feierstimmung, aber andererseits, wenn man mit den Leuten jenseits von diesem Platz redet, dann auf jeden Fall Angst. Überall sind die islamistischen Milizen unterwegs, man hört auf Schüsse und die Leute machen sich Sorgen, was kommen wird.
Die Rebellengruppe HTS, die diesen Sturz angeführt hat, plant eine Übergangsregierung einzusetzen. Wie weit ist sie dabei gekommen?
Sie ist so weit gekommen, dass jetzt übergangsweise ein Premier berufen wurde. Al-Bashir heißt der Mann. Er hat bislang die Geschäfte in Idlib mitgeleitet, im Nordwesten Syriens, also im Stammgebiet von HTS. Und das ist der Hintergrund. HTS-Führer Al-Julani wollte sich einen Mann holen, dem er vertrauen konnte, dem er diese Aufgabe jetzt zuweisen konnte. Diese Übergangsregierung soll jetzt erstmal in den kommenden Monaten arbeiten. Aber noch ist völlig unklar, wie gut das gelingen wird und wie weit nicht eben Syrien direkt in die nächsten Konflikte rutscht, weil die unterschiedlichen Milizen unterschiedliche Interessen haben oder möglicherweise auch die Interessen der Türkei durchsetzen wollen, gerade mit Blick auf die Kurden im Nordosten.
Von dort gibt es ja Berichte, dass die Türkei verbündete Milizen gegen die Kurden mobilisiert. Von Süden her greift Israel umfangreich Militäranlagen der kollabierten syrischen Armee an. Welche Reaktionen gibt es darauf von den neuen Machthabern in Damaskus?
Die neuen Machthaber geben sich momentan betont gemäßigt und man hat wirklich den Eindruck, da läuft schon fast eine Art PR-Maschinerie. Auch wir wurden auf dem zentralen Platz angesprochen von interessanterweise Auslandskämpfern der Islamisten, die uns sehr freundlich empfingen und sagten, schön, dass ihr da seid. Und wir als HTS und islamistische Milizen haben das Ziel, jetzt alle Syrerinnen und Syrer in diesen Prozess zu integrieren. Das sind die Worte nach außen. Die Frage ist, ob denen auf Taten folgen.
Die Einschätzung unserer Korrespondentin Anna Osius. Wie schnell können oder sollten syrische Flüchtlinge in ihr Land zurückkehren? Dazu sagte heute Morgen der CDU-Politiker und außenpolitische Sprecher der EVP im Europaparlament, Michael Gahler.
Das hat Jens Spahn in dieser Form geäußert. Das ist seine Herangehensweise. Ich bin der Auffassung, dass wir eben die Situation zunächst genau analysieren, dass wir damit Menschen zurückkehren können, muss erstmal Klarheit sein, wie die Lage vor Ort ist. Es gibt Menschen, die unmittelbar zurückkehren wollen, auch deswegen, weil zum Beispiel ihre Häuser, ihre Wohnungen intakt sind. Und es gibt andere, die vor zerstörten Einrichtungen stehen und die überhaupt nicht wissen, wo sie zurückkehren sollen. Also von daher einen Schritt nach dem anderen. Zunächst mal die Freude über das Ende des Regimes, dann die Analyse, was vor Ort die Lage ist. Und dann bin ich sicher, dass die allermeisten auch zurückkehren werden. Ein Hast oder ein Drängen ist, glaube ich, im Augenblick nicht mehr angezeigt in dieser Form.
Was sollte Deutschland, was sollte Europa tun, um in Syrien zu helfen? Dazu sagte der in Deutschland lebende Exilsyrer Sadiq al-Musli, früher Mitglied im syrischen Nationalrat, dies.
Wir wollen pragmatisch damit umgehen und wir sagen einfach, jeder hat sein Päckchen mitzutragen. Aber die Erwartung für die Zukunft, und hier gibt es keine Ausreden mehr, die EU ist jetzt gerade gefragt, ganz besonders die EU und insbesondere Deutschland, zu unterstützen. Unterstützen, aber nicht einmischen. Wir brauchen jetzt die Unterstützung unserer Nachbarn, unserer Befürworter, weil wir alleine das nicht schaffen können. Wir sind sehr pragmatisch, wir sind auch heute noch dankbar für alles, was die EU und Deutschland gemacht haben in den letzten Jahren. Ich meine, allein die Geflüchtetenfrage war für uns eine Riesenfrage und dafür sind wirklich alle Syrer dankbar.
CDU-Chef Friedrich Merz hat bei seinem Besuch in Kiew der Ukraine angeregt, eine europäische Kontaktgruppe ins Leben zu rufen. Was ist davon zu halten? Dazu die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Nico Lange heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Ich bin dafür, den ersten Schritt zu tun, bevor man über den zweiten und dritten Schritt nachdenkt. Also in den letzten Tagen wird sehr viel über Verhandlungen und Deals und wie könnte das aussehen und wie würde Sicherheit abgesichert werden. Darüber wird sehr viel spekuliert, ohne dass die erste Frage, wie stoppen wir Wladimir Putin, überhaupt beantwortet ist. Und da muss aus meiner Sicht die Aufmerksamkeit hin, wie wird Wladimir Putin davon abgehalten, die Ukraine beginnen von Südosten weiter zu zerstören. Das ist ja sein Plan. Er hat jetzt überall kundgetan oder kundtun lassen, dass er daran festhält. Also wie halten wir ihn auf? Ich finde, die Frage muss zuerst beantwortet werden, bevor man über Verhandlungen und Verhandlungskonstellationen überhaupt sprechen kann.
Angesichts hoher Preise in Deutschland hat Bundeskanzler Scholz vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Einzelheiten von Dagmar Pepping.
Brot, Butter, Obst und Gemüse. Auf all diese Produkte des täglichen Bedarfs zahlen Kunden im Supermarkt den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%. Diesen Satz auf 5% zu senken, das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen. Und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung, sagte Scholz in den ARD-Tagesthemen. Auf die Frage, ob er auch den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie senken würde, antwortete der SPD-Politiker nicht eindeutig und klar. Es sei nun erst einmal wichtig, etwas sehr Überschaubares zu machen, dass jeder beim täglichen Bedarf jeden Tag merke, so Scholz. Das Thema Preise dürfte im anstehenden Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle spielen.
In den Vereinigten Staaten ist der von Donald Trump nominierte Verteidigungsminister Pete Hegseth weiter in der Kritik. Einzelheiten von Claudia Sache.
Sexuelle Übergriffe gegen Frauen, rassistische Äußerungen, finanzielle Misswirtschaft und exzessives Trinken. Die Liste der Anschuldigungen gegen den ehemaligen Fox News-Moderator Pete Hegseth ist lang. Seit Tagen ist der Wunschkandidat Trumps auf dem Capitol Hill unterwegs und zieht alle Register, um mögliche Vorbehalte unter republikanischen Senatoren zu zerstreuen. Der 44-Jährige braucht die Mehrheit im Senat, um als US-Verteidigungsminister bestätigt zu werden. Hegseth kann sich nur 3 Abweichler leisten, da natürlich alle 47 demokratischen Senatoren geschlossen gegen ihn stimmen werden.